Ja, die drei großen Bs, wer kennt sie nicht, ne? Bahamas, Berlin und Edersee.
Und ich hatte schon gesagt, ich war da auch dort und ich war auch für die Blau-Schwarz-Doku so ein bisschen in der Kabine. Großes Thema war das Material.
Ich muss sagen, Sabine, die Art und Weise, wie sie jetzt spielt, Gang nach Canossa, du hast es gesagt, ja. Also das ist schon was ganz, ganz Spezielles, was wir da gerade erleben.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Wir sind wieder da, herzlich willkommen nach einer, naja, kleineren, größeren Sommerpause, aber pünktlich zum Saisonstart. Und Richard, herzlich willkommen.
Ja, hallo Benedikt, ich freue mich wieder hier zu sein.
Wir sind in einer Jubiläumsfolge. Ich habe aber auch gar nichts weiter vorbereitet. Das ist nämlich unsere 50. Ja, reguläre Episode. Es sind also jetzt schon, warte mal, wir haben im März 2020 angefangen. Das heißt, wir sind jetzt schon ja fast ziemlich genau fünfeinhalb Jahre unterwegs. Aber du siehst immer noch fresh aus.
Ja, und du genauso, wenn du mal guckst, wie wir angefangen haben, so ein bisschen aus der Corona-Idee ja eigentlich geboren. Und ja, also ist eine schöne Sache, wenn du mal guckst, 50 Folgen, ein paar Extras und ja, ein Stück weit waren wir ja auch für das ein oder andere neue Format Vorreiter. Gibt ja jetzt wirklich einige weitere Podcasts. Also ja, und wir sind immer noch dabei.
Wir sind immer noch dabei. Nicht mehr in der hohen Taktung wie früher, weil wir sind ja auch ein bisschen älter geworden. Da kann man natürlich nicht mehr das Tempo so hochhalten. Wobei ich muss sagen, siehst du das in meinem, warte mal. Nee, es ist so verdingst, ne? Ich hab mir, darf man den Namen sagen? Ich habe mir so einen Heimtrainer mit Bildschirm gekauft. So einen, wo man immer angeschrien wird.
Okay.
Weißt du, da gibt's sogar, kam in der Werbung immer früher. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil dann kriegen wir auch Schleichwerbung, aber. Ich habe gedacht, es kommt der Winter und ich muss das für meine Fitness tun.
Ich dachte, du würdest ja schon drauf sitzen.
Nee, ich habe es nur gestern noch mal ausprobiert. da kann man so Spinning-Kurse machen und so und dann sind da so Frauen und Männer, die einen dann motivieren und die schwitzen nicht und man selber ist schon total am Abschmieren. Aber ich glaube, es macht in Anführungsstrichen Spaß. Spaß macht ja eigentlich, zumindest mir macht nichts Spaß, was nicht mit dem Ball zu tun hat. Aber apropos Ball, hast du gestern Basketball geguckt?
Ich habe das gestern geguckt. Ich muss sagen, normalerweise bin ich ja mega Tischtennis-affin und da gehen wenig andere Sportarten noch an mich ran. Aber was die Jungs da gestern auch so spannend, wie es da gewesen ist, geleistet haben, also es war herausragend. Ich bin da wirklich gestern zum Fan geworden, ganz, ganz groß.
Er ist schon herausragend, wenn man auch überlegt, wie die deutschen Basketballer eigentlich die letzten 20, also seitdem ich zumindest denken kann, auch zu Zeiten von Dirk Nowitzki, ich glaube, die waren einmal Vize-Europameister und ich glaube einmal im WM-Halbfinale, aber sonst haben wir uns ja schon immer im Basketball auch schwer getan und jetzt, ja, ist es fast die beste Mannschaft der Welt, Weltmeister, Europameister, ich glaube die Nummer 1 der Weltrangliste. Und man fragt sich dann immer so ein bisschen, woher kommt das? Ich weiß nicht, kennst du eigentlich den Sportdirektor? Ihr trefft euch ja auch immer innerhalb der Verbände. Hast du irgendeine Connection zu den Basketballern?
Nein, tatsächlich keine Tiefe. Ich habe ein bisschen mehr zu den Handballern eben Kontakt, ja. Basketball, das war ja das, was vielen so plakativ eingefallen ist in der Situation, als es um Potas und alles ging. Da war Basketball ja nicht unbedingt ganz oben in der Wertung, sondern relativ weit unten. Das hatte natürlich auch noch mal ein paar andere Sachen oder ein paar andere Gründe, aber dann sind sie Weltmeister geworden. Und ja, die haben eine herausragende Generation. Ich habe gestern dann so zwischendurch, konnte das Handy natürlich dann auch nicht ganz zur Seite legen, aber einfach mal geguckt, wie viele Spieler mal weg von Schröder und Wagner, wie viele Spieler da überhaupt NBA-Erfahrung haben. Es ist ja Wahnsinn, wie viele Top-Spieler eben tatsächlich da auch im Ausland spielen, zumindest 1, 2, 3 Jahre auch NBA gespielt haben. Also das hat mich schon gestern ziemlich, ziemlich angefixt und das war natürlich auch ein super Spiel gestern.
Kannst du das irgendwie, ich meine, wir haben das Thema ja beim Tischtennis auch, bewerten, sind es dann wirklich Früchte, die irgendwie eine, eine Arbeit dann ja auch im Verband oder in den Vereinen getragen hat? Oder ist es einfach so eine, diese Wellenbewegung, dass man einfach mal so eine Generation hat, die richtig gut sind, die vielleicht noch den einen oder anderen mitzieht, die vielleicht auch eine nächste Generation dann so ein bisschen mitzieht, die ja, die vielleicht deswegen auch mit Basketball anfangen oder noch mehr motiviert sind? Kannst du das irgendwie einordnen, auch wenn das Basketball nicht dein Sport ja, Nummer eins ist?
Also für mich ganz schwer einzuordnen. Ich weiß, dass es lange Zeit so war, dass eben die Vereine unheimlich stark gewesen sind. Ich glaube, die sind nach wie vor sehr, sehr stark. Ich glaube auch, dass Dirk Nowitzki natürlich da auch eine Menge dazu beigetragen hat, als Galionsfigur, der eben dann immer vorne weggegangen ist. Und ja, so Basketball made in Germany scheint dann eben auch dazu geführt zu haben, dass die Amis eben gesagt haben, Mensch, in den verschiedenen Drafts, warum nicht einen deutschen Spieler über die verschiedenen Ebenen zu bringen? Genau die Gründe, warum jetzt eben da so eine goldene Generation sich herausgebildet hat, kann ich jetzt auch nicht beurteilen und möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Aber ich glaube auf jeden Fall diese Idee, dass man sehr viele ganz starke Vereine hat, die eben relativ breit aufgestellt sind. Da ist die Bundesliga sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Da ist die Nationalmannschaft ein ganz wichtiger Punkt. Und tatsächlich diese Idee, Mensch, ich habe die Möglichkeit, Basketball nicht nur in Deutschland zu spielen, sondern natürlich die Euroleague. NBA, habe ich schon gesagt. Also es ist wirklich so ein ganz, ganz großes Feld, wo man sich als Basketballspieler tummelt. Und normal, also so Dirk Nowitzki als Galionsfigur, wo dann auch viele Talente sagen, Mensch, dem strebe ich auch nach. Ich möchte so ein bisschen Dirk Nowitzki auch sein. Ich glaube, das hat schon ganz viel dazu beigetragen.
Das glaube ich auch und war faszinierend, immer diese Dynamiken in diesen Spielen und auch von den einzelnen Spielern. Denke mich auch ein bisschen an Tischtennis, immer wenn ich Dennis Schröder sehe, der irgendwie gefühlt 37 Minuten da so ein bisschen über den Platz stolpert, nichts gelingt, 5 oder 6 Mal einen Turnover produziert. Natürlich bin ich jetzt kein Basketball-Experte und der hat den ganzen Aufbau gemacht, aber dann plötzlich trifft er in den letzten Jahren 90 Sekunden 3 total wichtige Körbe. Das ist so irgendwie, das sind auch so die Leute, die du brauchst, oder? Das ist ja beim Tischtennis nicht so viel anders.
Absolut. Also du musst die Leute finden, die dieses Siegergehen haben und die eigentlich sagen wollen, Mensch, ich brauche die Herausforderung, dass es eng steht oder gegen uns steht in den letzten 2, 3 Minuten und jetzt bin ich derjenige, der das Ding dreht. Ich meine, aus Trainersicht möchtest du nach Möglichkeit, dass es gar nicht unbedingt anbrennt, dass du es eben schon 3 Minuten vor Schluss 20 Punkte Vorsprung hast und das gar nicht mehr so eng wird. Aber wenn es denn eng wird, dann brauchst du Leute, die dann eben Verantwortung übernehmen. Und das haben tatsächlich gestern, muss sagen, Dennis Schröder, ich bin auch ein Fan von Buschi, wie er das kommentiert hat und sozusagen eingefordert hat. Und dann liefert der Dennis Schröder das so, muss sagen, herausragend, finde ich ganz stark. Und was ich dabei eben natürlich auch immer noch so speziell finde, der hat ja nicht unbedingt immer so das perfekte Image, Dennis Schröder. Aber ich bin ein absoluter Fan davon. Und wenn er gestern dann im Nachgang sagt, Mensch, dieses Most Valuable Player, da müsste eigentlich auch Wagner stehen, das ganze Team. Also, dass er wirklich sagt, hier, das ist nicht mein Lorbeer, sondern das sind die Lorbeeren der gesamten Mannschaft. Das muss man nicht in so einer Situation sagen, dass er es so dargestellt hat. Das finde ich ganz stark. Also, absolut Chapeau, eine super Mannschaft.
Wie war das bei dir damals? Ich meine, jetzt ist Tischtennis kein Mannschaftssport, aber man spielt ja trotzdem auch in der Mannschaft und hat vielleicht auch mal das entscheidende Einzel. Und warst du jemand, der so eine Situation angenommen hat, der das gemocht hat oder jemand, der gesagt hat, hoffentlich komme ich nicht mehr dran und das Spiel ist vor meinem Einsatz gewonnen?
Also ich sag mal so, ehrlicherweise war es so oder ist bis heute auch noch so, ja, dass ich immer so ein Hauch Nervosität ausgestrahlt habe, auch als Spieler, und aber das Ding dann angenommen habe. Und bei aller Nervosität habe ich mich dann über den Kampf und über einfach Beinarbeit und sich so reinworken, also das, was man so ein bisschen deutsche Mentalität vielleicht nimmt, auch das ein oder andere Mal dann wichtige Spiele gewonnen und es hat natürlich auch dann was mit einem gemacht. Aber für mich ist nach wie vor so, dass ich sage, ich bin bereit für diese wichtigen Spiele. Ich bin bereit, da eben auch Verantwortung zu übernehmen. Das war später auch als Trainer natürlich so, dass man sagt, hier, ich nehme das auf jeden Fall an. Aber man hat natürlich trotzdem eine gewisse Nervosität dabei. Ist halt dann die Frage, wie viel man davon zeigt. Bei Dennis Schröder unterstelle ich jetzt einfach mal, der ist auch ein bisschen nervös, aber man merkt davon nichts.
Das stimmt. Und der hat die Moves ja auch schon im WM-Finale oder Halbfinale gemacht, dann sich wirklich den Ball zu nehmen und da zum Korb zu ziehen, auch wenn es 10-mal davor nicht geklappt hat. Ja, das war wirklich, wirklich herausragend, richtig, richtig gute Teamleistung und auch eine gute Jungstruppe. Man muss überlegen, dass da noch ein paar NBA-Spieler gar nicht dabei waren, Hartenstein und Co., also Moritz Wagner und wer da noch gefehlt hat. Also das ist wirklich herausragend, wie du sagen würdest, herausragend, was die Basketballjungs da leisten. Sommerpause. Wo hast du den Sommer verbracht? Bahamas, Berlin, Edersee, wo warst du?
Ja, die drei großen Bs, wer kennt sie nicht, ne? Bahamas, Berlin und Edersee.
Genau.
Nein, also tatsächlich habe ich meinen, in Anführungszeichen, Sommerurlaub noch vor mir. Ich werde noch 2 Wochen wegfahren, so im Vorfeld jetzt der Europameisterschaften und habe quasi den Sommer, ja, wenn du so willst, durchgezogen. Wir hatten sehr viele, ja, ich will es so ausdrücken, sportpolitische Themen. Da ist dann solche Sachen wie regionale Zielvereinbarungen, die natürlich für unsere Landesverbände sehr, sehr wichtig sind, um quasi die einzelnen Projekte, um die Trainerförderung auf sichere Füße zu stellen. Wir hatten vom DOSB gemeinsam im BMI das sogenannte Meilensteingespräch, wo man eben versucht, so ein bisschen darzustellen, was passiert denn die nächsten 4 Jahre. Wir mussten uns natürlich auch für alle ja ein Stück überraschend auseinandersetzen mit dem neuen Anforderungsprofil der Olympischen Spiele. Also mir war nicht langweilig und ich habe ein paar Sachen eben dann dort abarbeiten müssen, die für uns eben immer bedeuten, naja, rückenfrei zu halten für Trainer, für das ganze Sportsystem des DTDB, damit wir jetzt eben sagen, okay, Europameisterschaften und alles, was danach eben kommt, damit wir dort eben in Ruhe arbeiten können.
Und nicht nur bei dir, sondern grundsätzlich war gefühlt ziemlich viel los im Sommer, nicht nur in der Weltpolitik und in der deutschen Innenpolitik, sondern auch im Tischtennis. Ich stelle die Frage jetzt mal ganz offen, was war für dich so, ich glaube, unsere letzte tatsächliche Aufnahme hatten wir bei den Finals im Juni. Da war noch die WM, über die möchtest du nicht reden, die haben wir jetzt auch schon abgearbeitet. Was war für dich so das Thema des Tischtennis-Sommers?
Gut, also ich glaube, was spannend war, eben, was wir gar nicht richtig einordnen konnten, alles um Fan Zedong ist natürlich etwas, was man jetzt überhaupt erst merkt, was da geschehen ist. Ich fand es auch in vielen Bereichen sehr, sehr spannend, was sich unsere Top-Spielerinnen und Spieler, wie die sich jetzt weiterentwickelt haben. Stichwort zum Beispiel Sabine mit dem Anti. Für mich natürlich ganz herausragend. Was macht denn Benedikt Duda? Ein paar wirklich tolle Ergebnisse auch von Dang und von Patrick Franziska. Also da hat sich schon einiges insgesamt getan. Du hast es angesprochen, die WM war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben dann direkt im Anschluss wirklich viele gute Ergebnisse gemacht und das gibt natürlich Hoffnung, dass wir da jetzt eben genau weiter anschließen können, dass wir sagen, okay, einmal WTT, da haben wir ja schon das, was wir uns wünschen, an Leistungen oftmals abgerufen und jetzt hoffen wir, dass wir in unseren, ich sag mal, Titelveranstaltungen wie eine EM, eine Weltmeisterschaft ist im nächsten Jahr vor der Tür. Also, dass wir da eben nochmal einen Schritt machen. Und was ich schon gesagt habe, hochspannend wird sein, wie gehen wir mit diesem neuen Anforderungsprofil Olympische Spiele um?
Hast du schon wieder direkt den Rundumschlag gemacht? Das ist ja unglaublich. Wir hatten das ja auch auf Instagram gefragt, oder ja, genau, was euer Thema des Sommers war. Und tatsächlich war der Van Zedong-Wechsel nach Saarbrücken mit 32% auf Platz 1. Dann Beneduda Siegeszug war auf Platz 2 mit 27% und Platz 3 haben sich Timos Abschied, Timos letztes Spiel ist ja auch noch da reingefallen. Und Sabine Winter, du hast schon angesprochen, ihr, ich würde auch mal sagen, Siegeszug mit ihrem neuen Belag auf der Rückhand auf 20% gelandet. Also wir gehen das mal so ein bisschen nach der Reihe nach ab. Also es war ja wirklich viel los. Es waren, glaube ich, 2 WTT Smashes, 2 Smashes. Ich glaube 3 Champions-Turniere, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Genau, es fiel jetzt noch dieses Bundesliga-Finale, ich glaube auch das Champions League-Finale, Finale rein, wo du ja teilweise auch aktiv beteiligt warst am Mikrofon. Aber ich glaube, wir hören mal auf unsere Hörer und fangen mit dem Platz 1 an, nämlich mit Fan Zhedongs Wechsel, der ja so auch rund um das Champions League-Finale Ende Mai, Anfang Juni bekannt gegeben wurde. Was dir da durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast, das erste Mal?
Also tatsächlich, ich meine, so der interne Kreis hat schon vorher immer wieder davon gehört gehabt, dass Fan Zhedong aller Voraussicht nach in einer europäischen Liga aufschlagen würde. Und es war so ein bisschen offen, wo würde er denn am Ende landen? Und dann ist es am Ende wirklich Saarbrücken geworden. Er war ja dann auch ein Stück weit Überraschungsgast bei Timos Abschied, bei der großen Festivität, die Timo eben auch mit organisiert hat. Und war dann da und saß am Tisch und hat man auch gemerkt, das Gefühl hatte ich zumindest, dass er sich da ziemlich wohl gefühlt hat. Und können wir das kurz mal stoppen und dann wieder weitermachen?
Ja, das bleibt immer drin, es hat geklingelt bei dir. Wahrscheinlich wieder okay. Der Handwerker, ja.
Ich bin gleich wieder da, ja? Gib mir eine Sekunde.
Okay. Also ich kann das kommentieren, er hat jetzt die Küche verlassen, zur Haustür gegangen, er kommt wieder zurück, frohen Mutes, und,
wer da war's? Bin ich wieder.
Der Postbote?
Ja, Kaffee.
Kaffee, neuer Kaffee gekommen. Ich habe heute auch noch einen Kaffee bestellt. die wichtigen Dinge im Leben, gerade wenn
Auf
man viel
jeden
im Homeoffice
Fall.
Ist. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, bei
ja,
Fan Zhedong, dass er bei der Abschiedsparty war, dass sich schon so ein bisschen rumgesprochen hatte, dass er vielleicht in Europa und Deutschland spielen möchte und dann nach Saarbrücken gewechselt ist, tatsächlich.
Genau.
So.
Genau.
Also ist dir gar nicht so viel durch den Kopf gegangen, als er das warst
Nein,
gar nicht so
weil,
überrascht.
Weil es war dann keine ganz große Überraschung mehr. Was für mich halt spannend gewesen ist, als wir das gehört haben das erste Mal, war dann natürlich die Frage, okay, wie gut spielt er denn? Was hat er denn insgesamt vielleicht an Qualität verloren? Und dann hat er ja zwischendurch auch noch in China einige Matches gespielt, wo er überhaupt kein Spiel verloren hat. Und wo dann eigentlich schon klar war, naja, richtig viel von seinem Level hat er nicht eingebüßt. Und als wir ihn dann ja einfach gesehen haben, gut, wir kennen ihn ja also auch schon so ein bisschen über die Jahre, ist einfach ein mega freundlicher, zurückhaltender Spieler, der sich, glaube ich, auch wohlgefühlt hat bei Timos Abschiedsfeier. Gibt ja auch dann wirklich einen sehr engen Draht zwischen Timo und Fan Zhedong. Und was mich halt aber viel mehr überrascht hat, oder wahrscheinlich gar nicht hätte überraschen sollen. Was man so hört aus China, ist tatsächlich, dass im Laufe der letzten 2-3 Jahre Tischtennis tatsächlich nochmal auf ein höheres Level gekommen ist. Jetzt eine Sache, was Tischtennis angeht, aber nochmal eine andere Sache, was dieser Personenkult angeht. Wenn man mal guckt, wie sich in Fan Zhedong oder Ma Long oder Wang Chuqin, die sind ja nicht nur Tischtennisspieler dort, sondern die sind eben ganz große Testimonials, Werbepartner für wirklich große Marken. Jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube Ma Long für Omega, Fan Zhedong für Armani, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn ich da jetzt mal vergleiche mit Deutschland, das ist dann schon nochmal was anderes. Und als ich im Vorfeld jetzt mit Saarbrücken mich ein bisschen ausgetauscht habe. Und dann ist mir gesagt worden, naja, wir haben 1000 Karten im Vorfeld verkauft vor dem ersten Bundesligaspiel. Und dann gab es diese kurze Pause. Und ich habe gesagt, naja gut, 1000 Karten ist jetzt nichts Besonderes. Und dann sagte, ja, 1000 Karten nach China. Das heißt also, dass man einfach schon für sich realisieren muss, da sind viele, viele, viele Chinesen, die sich auch in Anführungszeichen nur für das eine Spiel auf den Weg machen, um Fan Zedong zu sehen. Also dieser Personenkult, der ist tatsächlich in dieser Größe ein Stück weit, ja, man hätte es vielleicht erwarten können, aber dass es tatsächlich so eingetreten ist, das ist natürlich absoluter Wahnsinn, zeigt eben, was für eine Größe so ein Fan Zedong oder auch ein Ma Long oder ein Wang Chuqin oder eine Sun Yingsha insgesamt in China haben. Und das schwappt natürlich ein Stück weit jetzt nach Deutschland und das tut der Bundesliga gut, das tut allen gut. Also ich bin da mega begeistert, habe mir schon den 21. Dezember auch fest angestrichen, wenn Saarbrücken gegen Düsseldorf spielt. Ich hoffe, dass Fan Zedong da auch am Start ist. Wollen wir mal sehen. Aber es ist natürlich schon so, dass das nochmal ein anderes Level ist und das finde ich total spannend.
Ja, tatsächlich. Er hat auch ein relativ hier bei uns viel beachtetes Interview gegeben, wo er ja so ein bisschen sich beklagt hat wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch zu Recht über diesen Kult, dass die ihm dann auch teilweise im Hotelzimmer auflauern bzw. einbrechen. Jetzt dachte er, spielt ein bisschen Europa, flüchtet ein bisschen, jetzt reisen sie ihm alle hinterher. Ich war ja bei dem ersten Spiel in Saarbrücken, bei dem ersten Heimspiel gegen Bergneustadt und es war schon surreal, als man dort angekommen ist. Also ich bin ja in letzter Zeit öfters gewesen, auch wegen der Blau-Schwarz-Doku. Und wenn man da 2 Stunden vorm Spiel da an die Joachim-Deckham-Halle gekommen ist, da war niemand. Ja, da war niemand außer die 2, 3, 5 Volunteers und die Mannschaft mal halt gerade angekommen. Und diesmal bin ich 2 Stunden davor angekommen. Da war es schon wie auf dem Volksfest. Also da waren schon hunderte an Menschen. Eine Bratwurstbude hat gegrillt. Die haben schon gewartet, alle verkleidet, alle mit ihren Fahnen, mit ihren Kopfschmuck, mit ihren Banderolen und natürlich dann auch innen drin halt eigentlich so, wie man es nur kennt von internationalen Turnieren. Ja, wer jetzt letztes Jahr zum Beispiel in Frankfurt war oder bei den Olympischen Spielen oder bei internationalen Turnieren, der kennt es ja, diese enthusiastischen chinesischen, meist weiblichen Fans, die dann ihre Shayo-Rufe machen. Aber das dann in Düsseldorf auch zu erleben vor, und, ja, ich weiß nicht, wie viel es waren, 2.500 Zuschauer, ja. Wie du schon gesagt hast, die haben, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten da dann alle Dauerkarten verkauft gehabt und 90% nach China. Also das ist schon irre und es ist immer so surreal, wenn man auch mit Menschen spricht, die die sich im Tischtennis nicht so gut auskennen und man sagt dann so, ja, sorry, das ist halt Tischtennis in China, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, dass ein Tischtennisspieler ein Popstar ist, dass der ist wie hier vielleicht früher Tokyo Hotel oder irgendwelche Musiker oder bekannte Fußballer. Das ist halt so schwer zu sich vorzustellen, aber es ist diesen Hype, den gibt's wirklich. Und
den gibt's wirklich und der ist tatsächlich, also bin ja auch schon ein paar Tage dabei. Natürlich hat man 2005 in Shanghai, als Timo und Christian dieses Finale gespielt haben, wurde dann quasi nur unter Polizeischutz aus der Halle eben begleitet worden bist. Aber jetzt ist es tatsächlich so, wenn du das jetzt mal auch in der Kombination siehst, Weltmeisterschaften in Katar, das Hotel, in dem wir gewesen sind, war das gleiche Hotel wie die Chinesen. Und ja, irgendwie ist es durchgesickert, dass das Spielerhotel ist. Und da waren natürlich auch einige hundert Jungs und Mädels, die eben gewartet haben auf das beste Foto der Top-Chinesen. Und das meine ich damit. Es ist tatsächlich aus unserem Gefühl eine Stufe höher geworden, was diesen Star-Kult angeht in China.
Ja, ich glaube, Timo hat es auch in der Doku gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende dann reingeschnitten habe oder nicht, dass sich das schon geändert hat, ja, von eher so einem traditionellen oder, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Publikum zu wirklich so jungen Menschen, jungen Frauen vor allem, die halt gerade dieses Groupie-Fan-Dasein leben sozusagen. Ich meine, selbst Timo, ich war mit ihm in China, auch wegen der Doku auf dieser Messe, da kommen auch dann 100, 150 Menschen hin und haben alle ihre Fanartikel, haben da was weiß ich und sind da, fangen das Weinen an vor Freude, sind total aufgeregt, zittern, wenn sie mit Timo ein Foto machen dürfen. Das kann man sich irgendwie alles gar nicht vorstellen und dass das jetzt irgendwie auch so zu uns rüberschwappt. Ich meine, in Saarbrücken, diese Pressekonferenz, da mussten sie auch kurzfristig den Ort noch ändern, weil eben, ja, da gab es eine Mail an Journalisten, wo die ist dann geleakt worden. Dann mussten sie das kurzfristig dann noch ändern. Jetzt auch in Bad Königshofen habe ich gelesen, dass die das Hotel noch gewechselt haben kurzfristig, weil die das auch rausgefunden haben und das halt dann belagern. Also das ist, oder auch in Saarbrücken, die haben jetzt da, glaube ich, 5 oder 6 Securities engagiert gehabt bei den Heimspielen. Da gibt es ja dann so Szenen nach dem Spiel, wo du irgendwie im VIP-Raum bist und dann kommen Fanse Dong und Franz, kommen da so raus, laufen oben vorbei, wollen eigentlich nur zum Auto, dann gibt's Gekreisch und die ganze Menschenmasse setzt sich in Bewegung, um dem wie eine Traube zu folgen. Also das ist halt, ja, es ist Wahnsinn und du bist schon sehr, sehr lang dabei. Ich bin ein paar Jährchen jetzt schon dabei. Und ich habe auch den Eindruck, dass das immer extremer wird, ja, und dass das vielleicht, ich meine, ich glaube, Sun Dingsha und Wang Chuqing sind ja da mit so die gehyptesten Stars in China, dass die das schon echt auch nicht so einfach haben. Und Timo da immer eine sehr komfortable Position hatte, auch in höchster, konnte er oben ohne zum Bäcker gehen und keiner hat's gejuckt und in China durfte er dann mal kurz Star sein. Aber ja, es ist irgendwie spannend. Das ist auch so ein bisschen nachdem Timo jetzt weg ist, auch irgendwie so die ZTBL, der hat einen ganz anderen Fokus plötzlich, fällt in kein so ein Loch, ja. Also ich weiß es nicht, weißt du, wie nachhaltig das sein wird? Glaubst du, er wird länger als ein Jahr hier spielen? Was sind da so deine Vermutungen? Also fanden Sie doch.
Also das ist die Frage ist absolut berechtigt. Mein Gefühl ist, er fühlt sich schon wohl. Aber das ist nur ein Bauchgefühl, ohne dass ich jetzt das Ganze irgendwie verifizieren könnte. Spannend wird natürlich einfach sein. Gab ja auch ein paar Veränderungen in China. Wang Yijin ist jetzt der neue Präsident. Wie geht der an ein paar Sachen ran? Wir sehen jetzt immer wieder, dass vielleicht mit Ausnahmen von Wang Chuqin, der am Ende sich ja dann doch häufig durchsetzt, wobei er auch das ein oder andere, etwas schlechtere Ergebnis hat. Aber insgesamt er schon sehr dominiert, gar keine Frage. Aber die Spieler danach, die wackeln immer mal wieder. Und spannend wird natürlich sein, gibt es diesen Anruf bei Fan Zedong, wo dann am Ende vielleicht an der anderen Seite Wang Yijin ist und sagen, hör mal hier, alter Fan Zedong, magst du uns nochmal helfen? Magst du die Mannschaft führen? Wie reagiert dann ein Fan Zedong da drauf? Also, das ist alles noch offen. Ich hätte gesagt, der wird sich das erstmal jetzt das erste Jahr angucken und dann für sich bilanzieren. Also was will er? Ich glaube, da geht es auch nicht um finanzielle Dinge, sondern wirklich, wozu hat der Bock? Was tickt der? Wie tickt der insgesamt, um einfach zu sagen, Mensch, ich möchte einfach weitere Erfahrungen sammeln. Ich bleibe vielleicht noch länger in Saarbrücken. Oder sagt er her, wenn China mich rufen sollte, komme ich vielleicht auch nochmal zurück. Also das sind alles Dinge, die ganz spannend sind. Ich sage erstmal, im Augenblick plant er ein Jahr, das ist mein Gefühl. Aber wenn es ihm gut gefällt, warum auch nicht länger? Das wäre doch eine tolle Geschichte.
Genau, müsstest du vielleicht öfters mal mit ihm zum Fußball gehen. Er ist ja Real Madrid-Fan oder grundsätzlich großer Fußballfan. Auf Taylor Swift wurde auch permanent angesprochen, also man muss es ihm etwas schwachhaft machen und ja, du hast recht, ich habe den so ein bisschen ja jetzt auch mitbekommen, auch im Zuge der Doku, das ist schon ein lustiges Kerlchen, ja, und ich hoffe auch, dass das vielleicht noch ein bisschen länger geht, vor allem, man muss ja auch sagen, jemand wie Franz oder generell, die dann in dieser Trainingsgruppe sind, ist ja unglaublich, oder, wenn du plötzlich den Olympiasieger, den besten, vielleicht immer noch besten Tischtennisspieler der Welt in deiner Trainingsgruppe hast und jeden Tag mit dem trainierst, dann müsste dir doch eigentlich auch als Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbundes ein bisschen das Herz aufgehen, zumindest für alle, die in Saarbrücken dann auch trainieren.
Natürlich, also die werden sicherlich auch zusammen viel trainieren, ja, und natürlich von der Qualität eines Fan Zedong profitieren alle, die mit ihm trainieren dürfen, die mit ihm überhaupt in einer Halle sich bewegen dürfen, die vielleicht einfach auch nochmal diese Bewegungsabläufe live sehen. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du Und wenn du so ganz nah dabei bist, als wenn du das Ganze in einem Wettkampf siehst, einfach auch mal sehen, mit welcher Intensität er trainiert. Also da profitieren unheimlich viele von. Ich glaube, das ist einfach eine ganz spannende Geschichte. Und Franz als sein Mannschaftskamerad, ich glaube, da das ist schon eine gute Geschichte, wenn man so den Bildern auch ein Stück weit, wenn man die Bilder so ein bisschen sieht. Ich glaube, die verstehen sich auch ganz gut.
Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich meine, auch Darko Jorgic ist jetzt auch ein sehr entspannter, geselliger Typ. Ich glaube, das passt alles ganz gut zusammen. Aber wir müssen trotzdem, und da mache ich jetzt mal unsere TT-Nerd-Ecke auf, wo wir uns immer über besonders Tischtennis-spezielle Themen unterhalten. Wir müssen trotzdem auch bei allem Hype hier thematisieren, dass er ja sein Debüt mal richtig schön versemmelt hat. Er hat nämlich gegen Berg-Neustadt beide Spiele verloren. Einmal gegen Bene Duda und dann noch gegen Roman Rui 2-3 und 1-3. Und ich hatte schon gesagt, ich war da auch dort und ich war auch für die Blau-Schwarz-Doku so ein bisschen in der Kabine und habe halt auch gehört, was da Thema war. Und ich glaube, in der Doku kann man dann sicher mehr sehen, wenn die mal rauskommt. Also ich mache hier mal heimlich Werbung, aber so viel kann ich verraten. Großes Thema war das Material. Wir müssen jetzt keine Namen nennen. Es geht ja auch nicht darum, dass was besser oder schlechter ist. Es geht ja nur darum, dass die Dinge Material im Tischtennis sehr unterschiedlich ist, ja, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und Thema war halt, dass Van Zedong in diesem Setup noch nie gespielt hat. Also auf den Tisch noch nicht, mit den Bällen glaube ich nicht. Und dass sein klassisches Spiel er gar nicht so spielen konnte. Und man sich natürlich dann als Laie fragt, erstmal, es kann ja nicht wahr sein, der Mann ist Olympiasieger, der war so und so viele Wochen die Nummer 1 der Welt, dass ihn das so große Probleme bereitet, dass er da seine ersten zwei Spiele dann durchaus auch relativ deutlich verliert. Aber Richard, ich glaube, du kannst das ganz gut einordnen,
ja,
und mal erklären, ja, Warum diese vermeintlichen Kleinigkeiten gar nicht solche Kleinigkeiten sind.
Ja, also am Ende ist es so, dass man eben verschiedene Bereiche hat, in denen man Material produziert. Und wir haben es ja, glaube ich, auch in einer früheren Folge immer wieder mal so kurz thematisiert, wo man sagt, naja, in einem Bereich, dann stoppt etwas ein bisschen mehr, in einem anderen Bereich, dann rutscht etwas ein bisschen mehr. Und man stellt sich jetzt ganz einfach vor, wenn ich kurz spiele und mein Ball bleibt kurz und ich spiele auf Materialien, die eben etwas mehr stoppen, dann ist es natürlich ein Stück einfacher, kurz zu spielen. Und wenn ich jetzt im Endeffekt gucke, dass ich nicht mehr so gut spiele, weil vielleicht mein jeder zweite kurze Ball geht halblang, dann muss ich mich da umstellen. Und das dauert einfach auch ein Stückchen. Und im Endeffekt bin ich mir sicher, dass Van Zedong da diese Umstellung mittlerweile ganz gut abgeschlossen hat. Es ist tatsächlich ein Stück anders. Da geht es ja auch um, wie groß sind die Hallen, wie klein sind die Hallen. Ist es ein subjektives Empfinden? Und dann darfst du unterm Strich auch nicht vergessen, auch ein Van Zedong ist nur ein Mensch und hat natürlich auch ein gewisses Nervositätslevel. Hatte vorher ja auch als Olympiasieger im Vorfeld vor den Olympischen Spielen das ein oder andere Mal, wo er auch mal ein paar Spiele verloren hat. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen jetzt gerade in diesem ersten Spiel von einem Benedikt Duda, der aus meiner Sicht herausragend gespielt hat. Und Roman Ruiz, der schon nicht unbedingt immer so spielt, wie es eigentlich das normale Technik-Leitbild vorgibt, mit unglaublich variablen Aufschlägen. Und wenn man dann sich so ein bisschen noch einstellen muss auf Material und alles, was dazukommt, dann dauert das ein bisschen. Also insofern, das ist mittlerweile, da bin ich ganz sicher, abgeschlossen. Aber es zeigt eben, wir hatten das mal so in den Raum gestellt, schnell, langsam, guckt euch im Tennis an, wenn ihr an einem Tag in Wimbledon auf Gras spielt und am nächsten Tag vielleicht in Paris auf Sand, dann muss man sich vielleicht auch ein bisschen umstellen. Und Tischtennis in diesen ganz schnelllebigen Bereichen, Best of Five, wie schnell sowas geht, dann ist das selbst für einen Olympiasieger mitunter einfach etwas, wo er ein bisschen Zeit braucht. Also das gehört dazu. Ich glaube, er wird das jetzt ganz gut abgeschlossen haben. Aber die Unterschiede in den verschiedenen Materialien erfordern eben auch wirklich entsprechend immer Anpassungen. Auch wenn es um Bälle geht, jeder Ball springt ein bisschen anders. Der eine Ball ein bisschen höher, der andere Ball ein bisschen flacher. Also insofern, da merken die Top-Spieler tatsächlich auch immer wieder Unterschiede und brauchen halt ein Stück weit mehr, um sich da eben einzustellen. Und das gehört bei Fansedon genauso dazu.
Aber ich lasse dich jetzt nicht so schnell von alleine hier. konkret jetzt, ich bin jetzt ein Tischtennisleier, weißt du ja. Fansedon, der ist ja auch einer, der so gern mal den mit der Vorhand kurz legt und so weiter und so fort. Mhm. Das hat jetzt nicht funktioniert. Vielleicht kannst du mal wirklich konkret an ihm und an dem Spiel sagen, was bei ihm nicht funktioniert hat und was er dann anders machen muss oder umstellen. Ich meine, der hat jetzt gestern, war das zweite Heimspiel, hat er relativ deutlich gegen Cedric Nulting gewonnen und auch in Bad Königshofen seine beiden Spiele gewonnen. Also er hat es schon relativ schnell adaptiert. Aber in dem Fall, was war das Problem konkret bei seinem Spiel und was muss er quasi konkret, hätte er konkret anders machen müssen oder was muss er quasi umstellen?
Also ich denke, zunächst mal ist es ja so, dass man erstmal sagen muss, diese Nervosität in einer Bundesliga mit diesem ganzen Hype, das ist immer so die erste Sache. Das muss natürlich auch ein Fansedon versuchen abzulegen, was er tatsächlich auch schon gemacht hat. Ganz konkret ist es so, wenn du sagst, naja, bleiben wir beim Kurz-Kurz, das ist, glaube ich, ganz plakativ. Du kannst natürlich einfach nur den Ball in Anführungszeichen rüberspielen. Oder ich kann versuchen, selbst noch ein bisschen Schnitt in den Ball bei Kurz-Kurz zu geben, indem ich die Bewegung eben nochmal etwas verstärke. Und je nachdem, mit welcher Herangehensweise ich arbeite, bedeutet das dann, ich muss meine Technik bei Kurz vielleicht ein bisschen anpassen, um eben den Ball wirklich kurz zu halten. Oder eben ich muss dann von vornherein sagen, ich verzichte auf das Kurz-Kurz-Spiel, weil ich eben da vielleicht meine Schwierigkeiten habe, so diese Kontrolle aufzubauen. Und das ist tatsächlich etwas, was ein Stückchen Zeit braucht. Also um ganz konkret nochmal zu sein, lasse ich den Ball nur abtropfen, gehe ich wirklich unter dem Ball, wie kann ich den Ball am besten kontrollieren? Und wenn ich natürlich, bei Fansedon ist das mit Vorhand so, auf kurz aufbaue und unheimlich viele Bälle sind erstmal ein Stück halblang, dann kannst du das nicht so einfach während des Spiels auf Knopfdruck umstellen, musst dich natürlich ein Stückchen noch mehr anpassen. Aber wie gesagt, das ist dann eine kleine Anpassung in der Technik. Und da bin ich mir sicher, dass er das in der Zwischenzeit eben schon abgeschlossen hat.
Ja, aber versucht er dann bei so einem Rutschtisch, versucht er dann den sich so anzupassen, dass er quasi den so kurz legen kann, wie er es will? Oder sagt er, ich lasse das am größtenteils weg und lege gar nicht kurz, sondern geh lang oder versuche mehr zu flippen oder nee, wie auch immer?
Die Idee wird sein, weil er natürlich kann er auch dann sehr viel direkt anflippen und das ganze Spiel mit einem offenen Ballwechsel machen. Aber ein Teil seiner Qualität ist eben, dass er mit der Rückhand extrem aggressiv anfangen kann, auch mit dem Tisch, mit der Rückhand Banane und mit Vorhand auf einem sensationell hohen Niveau eben kurz spielt. Und dieses wird er sicherlich nicht zur Seite schieben, sondern da braucht er ein bisschen technische Anpassung, etwas mehr in den Ball zu gehen, etwas mehr unter den Ball zu kommen, als Beispiel den Ball so ein Stückchen zu neutralisieren. Dann gibt es dann verschiedene Herangehensweise und ich bin mir sicher, das ist quasi der Weg. Der wird dann nicht auf kurz verzichten. Aber eben dieses Anpassen der Technik, gehe ich etwas mehr unter den Ball, neutralisiere ich den Ball, will ich selbst ein bisschen mehr Druck beim kurzen Ball geben, das ist tatsächlich dann etwas, wo er sicherlich dran gearbeitet hat.
Ja, letzte Frage dazu. Ich glaube, Patrick Franziska hat es auch gesagt, dass das auch in der TTBL halt sehr einfach auch total schwer ist und dass das auch unterschätzt wird. Diese unterschiedlichen Materialien, den spielt jeder Verein im Endeffekt dann mit einer anderen Marke, anderen Bällen, anderen Tischen. Und dass man das als Zuschauer unterschätzt, wie groß der Unterschied ist, wie so ein Material zu seinem eigenen Spiel passt, dass man sich dann von internationalen Turnieren wieder auf die TTBL, selbst auf die Heimtische, vielleicht aber auch, wenn man ein Gastspiel hat, sich da einstellen muss. Ist das was in der Tischtennisszene so irgendwie mittlerweile als Gott gegeben hingenommen wird? Oder ist das auch was, wo gesagt wird, ey, wir müssen irgendwie mal schauen, dass wir das ein bisschen einheitlicher hinbekommen? Wie ist da so der Tenor?
Es ist tatsächlich so, dass sich natürlich viele wünschen würden, dass man das noch etwas mehr vereinheitlicht. Man hat einen ziemlich großen Schritt schon gemacht, indem man die Marge, in der eben Materialien und Tische, Bälle produziert werden, ein Stückchen eingeengt hat. Es gibt dann so drei verschiedene Bereiche, wo man eben in erster Linie gucken muss, dass man eben als Firma produziert. Trotzdem ist der Unterschied immer noch da, aber er ist nicht mehr ganz so groß wie vorher. Das hat man geschafft seitens der ITTF und da müssen sich jetzt die Spieler halt mit bestmöglich arrangieren. Und letztendlich in Düsseldorf haben wir deswegen auch ganz viele verschiedene Tische. Wir gucken, dass wir vor Olympischen Spielen oder vor Weltmeisterschaften natürlich uns die Tische eben auch sichern, auf denen dann gespielt wird, damit man auf diesen Tischen eben dann ein paar Wochen, viele Wochen optimalerweise spielt, damit man sich darauf ein Stückchen einstellt, damit man dann diese adaptiven Prozesse eben schon abgeschlossen hat, bevor man dann die Zielveranstaltung spielt. Für eine Bundesliga ist natürlich einfach schwer, aber ich kann es natürlich auch verstehen seitens der Bundesliga-Vereine, seitens der Ausrüster, dass sie natürlich ihre Materialien eben dann nutzen und spielen. Und das gilt halt dann für die Spieler, das Bestmögliche immer draus zu machen und sich eben anzupassen.
Sehr gut. Und für uns Hobbyspieler, also für mich, du bist kein Hobbyspieler, gilt natürlich, wenn der kurze Ball zu lang ist, dann war es garantiert der Rutschtisch und nicht das eigene Unvermögen. Also da kann man sein Ausredenrepertoire noch etwas erweitern mit Rutsch- und Stopptischen und so weiter und so fort. Von daher, ja, spannendes Thema. Wie gesagt, ich finde es immer wirklich schon krass, wie sensibel da auch die Sportler, die Profis sind, aber wir reden ja auch von den Besten der Welt und da ist das klar.
Ich glaube aber trotzdem, also natürlich, die merken es am schnellsten, aber auch viele weitere Spieler merken Unterschiede, je nachdem, in welcher Halle, mit welchen Tischen ich spiele. Das spürt man schon. Ja, aber klar, unsere absoluten Top-Leute, die sind da natürlich noch sensibler. Ja, also ich glaube, du merkst es auch.
Ja, man spürt es natürlich. Man tut sich auch manchmal ein bisschen schwerer, manchmal ein bisschen leichter. Aber in der Regel gewinnt man ja trotzdem dann oder verliert dann gegen die Besseren oder gewinnt gegen die Schwächeren, zumindest in einer gewissen Range. Ja. Und
am Ende, weißt du, ist es auch so, irgendwo gleicht sich's aus. Ne? Weil es gibt immer wieder ein bisschen unterschiedliche Materialien. Und mein Gott, vielleicht ist es auch gut so.
Es gleicht sich immer alles aus im Leben, Richard. Die Netzroller. Alles gleicht sich aus. Also so viel zum Thema Van Zedong, total spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also er macht ja einige Spiele, das hat der Saarbrücken so angekündigt, auch in allen Wettbewerben. Und ich sehe das als absolute Bereicherung, auch wenn es ein bisschen verrückt ist, wie das dann gestern war, ja die Halle auch wieder packevoll gegen Dortmund.
Hast du den Matchball gesehen? Der war unglaublich, wie er den absteckt erst mit der Rückhand,
ja, genau,
und dann eben so umläuft.
Mit Pirouette, genau, versenkt.
Ja,
quasi.
Ich sagte, da hat er sich schon ganz gut eingespielt.
Der hat sich ganz gut eingespielt. Und ich glaube, er hat sich auch ganz gut eingelebt. Natürlich weiß keiner, wo er lebt, weil das darf natürlich nicht verraten werden. Zweites Thema des Sommers. Mindestens genauso faszinierend, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich habe noch im Kopf, das mag, glaube ich, noch vor Corona, da war Bene Duda gerade in die Top 40 das erste Mal eingezogen und es lag irgendeine Großveranstaltung da. Ich weiß nicht, ob es die WM in Budapest war oder irgendwas. Und er sagte so, ja, das nächste Ziel wäre auf jeden Fall, oder sein Ziel wäre auf jeden Fall die Top 10. Und ich weiß noch, wie viele da so ein bisschen geschmunzelt haben. Und ich nehme mich da ehrlicherweise zumindest innerlich nicht aus. Und jetzt steht der Junge auf Platz 8 der Weltrangliste, kann man, glaube ich, so sagen, aktuell der beste Deutsche oder zumindest der in der besten Form ist. Und man muss attestieren, vielleicht hat man falsch gelegen. Würdest du das vielleicht auch ein bisschen zugeben, dass du es nicht erwartet hättest, dass Benne so einen Riesensprung macht?
Also die entscheidende Sache ist dabei, dass es jeder, der es erwartet und jeder, der es nicht erwartet, disqualifiziert sich ein Stück weit schon von selbst. Weil wir tatsächlich sagen müssen, die Nuancen zwischen Top 40 und Top 10, was am Ende dann den finalen Unterschied ausmacht, wie die Mosaiksteine dann fallen müssen, das ist so schwer darzustellen. Und ich muss sagen, man hat dann so manchmal das Gefühl, naja, der Spieler wird es schaffen in die Top Ten und der wird es ein bisschen weniger schaffen. Nimm ein Beispiel, Dmitri Ovtcharov. Was haben die Leute gesagt? Nee, der kann nie unter den ersten 10 sein, weil er eben da technische Mängel hat aus der kurzen Vorhand als Beispiel. Ja, weil es damals eben so war, dass man aus Vorhand in erster Linie mit Vorhand zurückgeschlagen hat und nicht mit Rückhand. Und was hat's der gute Dimitri allen seinen Kritikern das Ganze gelehrt, dass man da eben falsch gelegen hat. Bei Benne ist noch jetzt diese spezielle Geschichte, dass er sich viel Zeit genommen hat, bevor er unter die ersten 40 gekommen ist. Und dann eben aber innerhalb dieser Top 40, als er dann mit 28, 29 da irgendwo in diesem Bereich war, nochmal einen Riesenschritt gemacht hat. Das ist das, was vielleicht so ein Stückchen alle überrascht hat, ja, weil es ist ja schon, ich will nicht sagen, dass er da eben in diesen Top 40 einige Jahre verweilt hat, aber unterm Strich war es ja so, ja. Und wie dann die einzelnen Dinge eben zusammenfallen, da ging es so ein bisschen, dass er, glaube ich, ein Stück weit erstmal erwachsen werden musste, um einfach mit einer gewissen Erwartungshaltung ein Stück zu sich auseinanderzusetzen. Wohin will ich denn? Dass er unter die ersten 10 wollte, das war ganz klar, das wollte er immer. Aber die Wege dahin, das waren das, was spannend ist. Dann, was fehlt? Lange Zeit war es so, dass der Aufschlag nicht so gut gewesen ist. Lange Zeit war es so, dass er eben mit der Rückhand schon sehr aggressiv spielen konnte, aber mittlerweile ist die Rückhand sowohl am Tisch als auch eben aus der Halbdistanz auf einem unglaublich hohen Niveau. Und diese Schritte, dass man die eben tatsächlich mit 28, 29 noch machen kann, das ist das, was uns Benne eben beispielhaft gezeigt hat, dass das eben möglich ist. Und ich sag mal, das ist einfach verdient. Wie gesagt, für mich ist diese Überraschung, dass er eben nicht die Überraschung, dass er erste 40 oder erste 30 gekommen ist. Diese Überraschung ist tatsächlich, dass er dann eben dort verweilt hat und dann für sich nochmal nach einer Weltmeisterschaft gesagt hat, nee, ich muss jetzt nochmal intensivieren, ich muss nochmal alles auf den Prüfstand stellen. Und dann hat er diese 5% gefunden, die vielleicht den Unterschied ausmachen.
Aber ich höre jetzt zwischen den Zeilen trotzdem ein bisschen, dass, wenn du von Gefühlen redest, das ist nicht dein erstes Gefühl gewesen. Du musst als Sportdirektor nichts dazu sagen. Du wirst mir auch widersprechen. Was du aber gerade, glaube ich, am Schluss noch angesprochen hast, und das habe ich auch noch sehr präsent, war
ja,
diese...
Ja, also das nochmal, um es auch so deutlich...
Musst du nochmal gerade stellen, ne?
Ja, nee, um das auch so deutlich zu machen. Natürlich ist ein Benedikt Duda jetzt nicht unbedingt derjenige, wo man sagt, in dem klassischen Talentbild, was man hat, der Ball fliegt leicht, der Ball ist kreativ, der Ball ist sensationell. So, das sind alles Dinge, die er sich wirklich erarbeitet hat. Und heute muss man wirklich sagen, das, was er jetzt in den letzten 12 Monaten gespielt hat, das ist herausragend. Da hat er tatsächlich noch was geschafft, was ihm sicherlich nicht alle zugetraut haben.
Genau, und ich hab auch noch eine Szene vor Augen. Ich glaube, jetzt können wir sie erzählen nach der Genese der letzten 2 Jahre in Durban, wo er in der ersten Runde gegen Philipp Zelko verloren hat und danach ziemlich sauer war, seinen Schläger zerbrochen hatte. Und ich hatte das gefilmt und du kamst direkt zu mir, weil ich ja damals diese Doku gemacht habe, wo wir da unterwegs waren. Das schneidest du aber nicht rein, hast du damals zu mir gesagt. Und ich weiß noch, dass er da ja auch wirklich ein paar Tage richtig down war. Und er hat auch im Interview letztens, das ich mit ihm gemacht habe, gesagt, es war eine Zeit, wo er auch das Gefühl hatte, er hat sein Limit erreicht und er kann nicht mehr und er kommt da nicht raus aus der Nummer. Jetzt im Rückblick, was ist seitdem passiert? Also was, du hast gerade, er hat da alles auf den Prüfstand gestellt, aber das machen ja viele. Die stellen ja viele Spieler dann hier Dinge auf den
also,
Spieler
und,
Dinge auf den Prüfstand.
Nochmal, weißt du, und da ist, glaube ich, so das, was am Ende jetzt den Unterschied ausgemacht hat. Ich glaube, dass er für sich viel besser es geschafft hat, zu priorisieren, was ist wichtig in meinem Spiel. Und das ist nicht notwendigerweise, dass man sagt, hier, ich muss jetzt noch die vierte Einheit von 6 bis 7 machen. Das hat ihn natürlich hochgebracht, das hat ihn natürlich auf dieses Level gehoben. Jetzt ging es darum, die Qualitäten nochmal rauszunehmen. Also das ging für mich ganz eindeutig, dass er sagt, dass ich sage, okay, die Rückhand ist ein Aktivposten geworden. Die Rückhand ist nicht jetzt eine Vorbereitung, um eben danach mit Vorhand weiterzuspielen. Zweite Geschichte, das ist nach wie vor, und das hat er sich super gut erarbeitet, er bewegt sich sensationell. Also es ist nicht so, dass er wie ein Lin Junyu durch die Box fliegt, aber er ist sensationell dynamisch und hat dort eben, ist er jetzt in der Lage, auch eben extreme Bälle auszulaufen. Und die letzte Geschichte, die für mich eben noch ganz signifikant ist, wir hatten es vorher mit Fan de Dong und was rutscht raus und was rutscht nicht raus. Er ist in der Lage, eben jetzt auf einem ganz deutlich höheren Niveau seine Aufschlagplatzierung anzupassen, seine Aufschlagplatzierung zu verändern, hat verschiedene Aufschläge, die er vorher in petto schon gehabt hat, jetzt nochmal verbessert. Da geht es um, wann beschleunige ich wie? Da geht es um Treffpunkte. Da geht es tatsächlich um Dinge, wo stelle ich mich hin, um meinen Aufschlag so gut platzieren zu können. Da geht es um Nuancen. Aber das hat er für sich gefiltert. Und insofern, das ist, glaube ich, etwas, was jetzt wirklich Früchte trägt.
So, das ist wirklich, also vor allem auch in einer Konstanz. Also der spielt ja wirklich auf einem hohen Niveau in einer Konstanz, wo du schon sagen kannst, okay, gegen den Gegner gefühlt gewinnt er jetzt einfach, ja. Was vielleicht auch ein Top-30-Spieler ist. Und das finde ich schon beeindruckend. Dann ist er auch noch Papa geworden im Januar. Das ist ja auch nichts, wo man einfach so wegsteckt, weil sich auch das Leben ein bisschen ändert. Ich meine, der ist auch ein Familienmensch. Kommt dann nach Hause, hat den Kleinen dann noch, und da gibt es ja auch völlig verständlicherweise viele, die das vielleicht erstmal ein bisschen in der Karriere stoppt, weil da die Prioritäten auch mal dann mal anders liegen und bei ihm halt überhaupt nicht, ja, also seit, wann ging es los, in Montpellier hat er extrem, bei der EM letztes Jahr extrem
gut gespielt. Wenn du willst, die Europameisterschaften als
Beginn. Wo er Silber gewonnen hat, ja, Montpellier Halbfinale. Dann hat er wieder so ein bisschen, aber jetzt die letzten Monate wirklich jetzt auch in Schweden, wie er da den Hugo Calderano dann 4-0 geschlagen hat. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und man fragt sich jetzt natürlich, wo kann das bei ihm noch hingehen? Weil keiner wird jetzt mehr den Fehler machen zu sagen, ja, der Junge, jetzt ist er aber wirklich an seinem Limit. Ja. Sondern man denkt sich jetzt, okay, wenn der so weitermacht, da ist alles möglich. Der ist 31 und LA steht vor der Tür. Das ist, glaube ich, auch sein Ziel.
Absolut.
Und das wird für euch natürlich jetzt in der sportlichen Leitung, öffnet es ja trotzdem nochmal andere Wege und Optionen. Wie ist so deine Perspektive da drauf? Ich weiß, du wirst jetzt keine Nominierung vornehmen für Los Angeles, aber was ändert es auch in eurem Team? Auch ohne Timo jetzt zum Beispiel.
Ja, also was in unserem Team, was halt jetzt spannend ist, es wird extrem durchgemischt. Die sogenannten alten Hierarchien, die es mal gab, die gibt es jetzt so nicht mehr. Wir haben, wenn man so will, 4 Top-Spieler, die in der Lage sind, herausragende Leistungen zu erbringen. Und Benne hat da im Augenblick wirklich viele Ausrufezeichen gesetzt. Und dieser direkte Konkurrenzkampf, der ist natürlich auch gegeben. Und nochmal für Olympia 28. Tischtennis ist nach wie vor bei der Sportart oder die Sportart, für die Olympia das Nonplusultra ist. Und das ist das große Ziel, was eben jeder diesen Extraschritt gehen lässt. Und was ich bei Benne eben so herausragend finde, ist, dass der so ein positiv Getriebener ist. Und ich glaube, der Unterschied ist, nach Durban, als er gegen Selko dieses Spiel verloren hat, da war er auch getrieben. Aber da hat er das Ganze, ich glaube, nicht so mit den Kleinigkeiten priorisiert, sondern hat dann ein bisschen so eine größere Herangehensweise gehabt. Hier, ich muss jetzt laufen, 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 laufen. Das gehört natürlich nach wie vor auch dazu. Und das macht ihn auch aus, dass er eben diese Dynamik nach wie vor hat. Aber er kombiniert das aus meiner Sicht jetzt viel mehr mit Kleinigkeiten, mit manch einem kleinen Punktgewinn und hat auch ein ganz klares Spielsystem, was dadurch jetzt auch besser geworden ist, weil er die Rückhand eben insgesamt nochmal auf einem ganz hohen Niveau spielt und die Rückhand deutlich aggressiver sowohl am Tisch als eben auch aus der Halbdistanz gekommen ist.
Wie war das nochmal in LA? Also es gibt jetzt Einzel, Doppel, Mixed und diesen Mannschaftswettbewerb. Steht denn da schon fest, wie viele Spieler pro Nation und pro Geschlecht dann da nominiert werden? Weil das war ja jetzt schon immer so, in der Mannschaft könnte nur spielen, wer im Einzel gespielt hat und so weiter und so fort. Ja. Gibt es da schon irgendwie was? Ich meine, es ist ja nicht mehr so weit. Irgendwann müssen sie auch mal sagen, Leute, wir spielen mit im Mixed-Team mit 4 pro Geschlecht oder mit 2 pro Geschlecht oder wie gibt es da einen Stand?
Ja, also es ist das Einzige, was im Augenblick Fakt ist, in dem Papier des IOC steht, dass, lass mich nicht lügen, 84 oder 86 Teilnehmer bei den Olympischen Spielen im Damen- und Herrenbereich nominiert werden dürfen. So.
Das wie das Ganze mehr als jetzt, oder?
Bitte? Nein, es ist genauso wie vorher auch.
Ja.
Ja. Wie sich das Ganze jetzt aufteilt, das weiß kein Mensch. Also, es ist denkbar, wir hatten jetzt, lass mich nicht lügen, ein 64er-Feld im Herren-Einzel und es gab noch ein paar Vorspiele vor diesem 64er-Feld. Dadurch, dass man dann weiß, dass es ein paar gibt, die nur Mixed gespielt haben, ein paar gibt, die nur in der Mannschaft gespielt haben, so kommt man dann am Ende auf diese gesagten 86. Ja?
Ja.
Am Ende kann aber jetzt alles Mögliche geschehen. Zum Beispiel, indem man sagt, naja, der Mixed-Team-Wettbewerb, der ist die Grundlage. Ich nominiere dafür 4 Damen und 4 Herren. Wenn ich dann 16 Mannschaften hätte, was man auch noch nicht weiß, wäre es klar, dass von diesen 16 mal 4 wären dann 64. Die müssten dann möglicherweise auch Einzel, Doppel und Mix spielen. Könnte dann immer noch dazu führen, dass man sagt, naja, wir machen vielleicht einen kleineren Starterkreis im Einzel, um in der Mannschaft eine höhere Flexibilität zu haben. Das wäre möglich. Am Ende ist alles denkbar, was die Teilnehmerzahl von 84 oder 86 nicht sprengt. Das ist jetzt Aufgabe der ITTF. Das ist jetzt tatsächlich in der Diskussion. Und da ist Bart, ist ein Holländer, der sich damit jetzt seitens der ITTF auseinandersetzen muss, jetzt gefordert, ich sag mal, so einen Aufschlag zu machen und dann zu überlegen, okay, wie könnte man sowas hinbekommen? Ich bin relativ sicher, dass es wieder solche Regularien gibt. Wer Mannschaft spielt, muss auch Doppel oder wer Einzel spielt, muss auch Mannschaft, irgendetwas so in dieser Richtung wird es wieder sicherlich geben.
Ja, also das ist für euch natürlich auch wichtig, dass ihr da relativ schnell Klarheit bekommt. Wir sagen jetzt zwar noch 3 Jahre, aber spätestens dann nächstes Jahr geht es ja schon irgendwie so ein bisschen dann straight auch Richtung Olympische Spiele und dann ist ja schon echt gut zu wissen, wie viele maximal oder minimal wären denn da überhaupt dabei von uns und dann wird es, glaube ich, sehr spannend und ja, ich freue mich unglaublich für Ben, er ist auch einfach ein Megatyp und
auf jeden Fall,
Fall. Dass der und das jetzt so gepackt hat und also wirklich, auch wie er Fanse Dong da ehrlicherweise die letzten 2 Sätze auseinandergenommen hat, klar, wir haben über die Gründe gesprochen, aber das musste so auch erstmal machen.
Ja, nochmal, also das ist Gründe, weißt du, das sind nicht Gründe. Am Ende ist es so, ein Fanse Dong hat da vielleicht ein paar Sachen gehabt, wo er sich dran gewöhnen musste, aber ich möchte diesen Sieg von Benne, wenn man sich das Spiel mal angeguckt hat, der hat den wirklich überrollt. Und der hat auch in die Art und Weise, wie er gespielt hat, hat er auch schon Spieler überrollt wie in Liang Jiankun. Hat er unglaubliche Matches gespielt gegen Felix Lebrun, hat Calderano überrollt. Also der ist dort angekommen. So ein Benedikt Duda tut wirklich jeder Mannschaft gut. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wir kennen die Gründe, weil aus meiner Sicht das ist Quatsch. Das nächste Mal sagt Benne vielleicht, keine Ahnung, ich konnte den Ball nicht hochwerfen, weil die Klimaanlage da ist, muss sich jeder mit irgendwie auseinandersetzen. Also insgesamt, und das ist das, was wir, du wirst es nicht gerne hören, aber guck dir mal die ganzen Ergebnisse an. Schönen Gruß von Anders Lind. Es ist sensationell viel in Bewegung. Der DTDB, wir sind da mit dabei, aber natürlich, gar keine Frage, diese Dominanz und diese klare Hierarchie, nicht nur in der deutschen Mannschaft, sondern eine klare Hierarchie im Welttischtennis. Weiß ich nicht, ob es die noch 1:1 so gibt, mit den Ausnahmen, okay, die Damen in China nach wie vor ganz dominant, danach kommt Japan, aber auch danach ist sehr viel in Bewegung. Und bei den Herren würde ich sagen, ja, Calderano, sensationell, was der spielt. Wang Chuqin für mich immer noch so ein bisschen oben drüber. Aber wenn jetzt ein Anders Lind du dir anguckst, der ist jetzt im Augenblick auch auf der Überholspur.
Wieso will ich das nicht hören? Ich freue mich doch, dass es die Dominanz nicht mehr gibt. Also bei allem Respekt vor den chinesischen Herren. Ich habe da jetzt in Malmö das Ding von Truls. Es war übrigens auch eine noch eine Zuhörerfrage oder Anmerkung, was ihr Thema des Sommers war, in der sozusagen offenen Kategorie war die bröckelnde Dominanz der Chinesen und Ruhls Siegeszug in Malmö gekrönt mit diesem unglaublichen Matchball. Wir haben uns schon öfters drüber unterhalten, jetzt auch in den letzten Wochen, dass das sich auch so ein bisschen angedeutet hat. Klar, und Anders Lind, der hat schon in den letzten Jahren immer mal nach oben gespielt und glaube ich, dann hat er mal wieder ein paar Monate nicht so gut gespielt. Aber da ist auch aktuell nicht so richtig was in, ich sag mal in Anführungsstrichen, Aussicht, dass man einen Chinesen da hat, der eine Dominanz hat, wie es vielleicht dann bei Fan Zhendong in den jungen Jahren schon war oder bei Malong oder bei den anderen. Das heißt, wir können uns auch die nächsten Jahre eigentlich in Anführungsstrichen drauf freuen, dass vielleicht auch bei einer Weltmeisterschaft und bei einem Teamwettbewerb den Chinesen da richtig Paroli geboten wird oder wie siehst du das auf die nächsten Jahre, auch Monate und Jahre?
Also das kann schon sein und das ist ja das, was wir so in dem Nebensatz ganz am Anfang gesagt haben. Wir werden mal sehen, vielleicht ruft auch China Fan Zhendong zurück oder bittet ihn zurückzukommen, ja. Also das ist etwas, von dem ich jetzt tatsächlich ausgehe. In den nächsten 3 Jahren ist es unglaublich schwierig, richtig zu prognostizieren, wer da ganz oben steht. Und ja, tut dem Sport gut. Als Sportdirektor hätte ich natürlich lieber eine etwas klarere Hierarchie und klarere Prognosen. Aber ja, insgesamt ist es für die Sportart natürlich total spannend.
Ja, können wir den einbürgern? Ich meine, so als Nummer 5 meine ich jetzt einfach nur so. Ich meine,
ja, ach ja, den kriegen wir, den kriegen wir mit.
Da muss ich erstmal in die Mannschaft reinspielen, der Kollege. Gegen ja, Ben hat auch schon mal eine richtige Abreibung. Also, nee, es geht nicht, ne? Den kann man nicht irgendwie den Chinesen wegkaufen.
Naja, das wird ein bisschen schwierig, aber vielleicht kriegen wir ihn, weil er Timos Streuselkuchen so gut findet, vielleicht kriegen wir ihn über die Ecke noch rein.
Timos, ja, genau. Wie die Mama von ihm bei der Abschiedsparty, die auch gesagt hat, ich bin hier mit dem Streuselkuchen. Und dann hat er gesagt, ah, very delicious. Ist auch in der Doku drin. Das ist herrlich, ja. Genau, das heißt, wir müssen den noch ein bisschen umgarnen, dass der auch so toll findet, dass er gar nicht mehr zurück will nach China. Und dann auch gar nicht die in die Verlegenheit kommen, ihn wieder zu reaktivieren für internationale Wettbewerbe. Ja, so ist es. Smash in Malmö war eh verrückt, also was da alles los war.
Absolut.
Ich hatte jetzt hier als Kategorie Netzrolle noch der Videobeweis, die schiebe ich mir auf die nächste Folge. Vielleicht haben wir dann auch einen aktiven Spieler oder Spielerin dabei, die noch ein bisschen drüber sprechen können, weil das ist auch ein spannendes Thema. Das war jetzt die letzten Wochen und Monate öfters im Einsatz. Ist eine ganz coole Sache, glaube ich, und wurde auch zu unseren Gunsten des Öfteren genutzt. Ich erinnere mich da an Rick Walter, ich glaube gegen Anton, der da ein paar Challenges gefahren hat, erfolgreich. Aber über ein, was müssen wir noch reden, bevor wir unsere Zuhörer dann entlassen, ist auf jeden Fall nochmal Sabine Winter. Wir hatten es, glaube ich, schon mit Norbert in der Folge, wo sie dann beim Europe Top 16 aufgespielt hat. Aber jetzt hat sie ja nochmal ein paar herausragende Matches geliefert, unter anderem in Chanting Tong gewonnen, Bernie Such, ich glaube, die hat gerade 11 Punkte in 3 Sätzen gemacht. Man merkt bei ihr auch diesen Prozess. Ich stelle dir jetzt nicht wieder die Frage, ob du das so erwartet hättest.
Das könnte ich ganz klar beantworten, dass ich es nicht so erwartet habe.
Da bist du so offen und ehrlich,
ja,
dass du das nicht erwartet hättest.
Das ist tatsächlich so.
Da musst du quasi einen kleinen Gang nach Canossa machen, einen innerlichen sozusagen.
Nein, ich war da skeptisch, ja. Und am Ende haben wir es als Trainerteam zugelassen und ich sage, gut, dass wir es so gemacht haben, ja. Und also ich muss sagen, Sabine, die Art und Weise, wie sie jetzt spielt, Gang nach Canossa, du hast es gesagt, ja. Also das ist schon was ganz, ganz Spezielles, was wir da gerade erleben.
Kannst du erklären, auch wenn wir beide jetzt keine Anti-Belag-Spieler sind, weil man reibt sich ja schon die Augen. Ich meine, ich bin ehrlich, ich fand, du hast auch zu ihr gesagt, ja, mach das, wenn du da Bock drauf hast und der DTTB lässt es zu. Und ich habe mir so gedacht, okay, vielleicht das Niveau, was sie jetzt hat, zu erreichen, aber dass sie, oder vielleicht auch ein bisschen besser, aber dass sie das gefühlt innerhalb von einem, sagen wir, jetzt ist ein Jahr rum und es ist ja schon ein paar Monate und man merkt auch sukzessive, wie sie sich ein bisschen wohler fühlt, wie sie auch mal dreht und so. Warum glaubst du, funktioniert es auch so gut bei ihr, dieses System? Also, das ist ja nicht nur so, ich ersetze jetzt irgendwie die Rückhand mit einem Antibelag und so weiter und so fort. Da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter auch.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass sie oder Sabine, die hat unheimliche Qualitäten auch vorher schon gehabt. Mit der Durchschlagskraft, mit in einem unglaublich schnellen Bein, aber hat natürlich auch ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ich sag mal, zwischendurch mal das Spiel etwas langsamer zu machen oder so im passiven Bereich, ja. Und das war einfach schwierig oder schwieriger ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dass tatsächlich die Art und Weise, wie sie mit diesem Anti umgeht, dass das das Herausragende ist. Weil sie tatsächlich jetzt nicht den Anti nimmt, um irgendwas zu überdecken, sondern sie nimmt den Anti, um einfach mal zwischendurch das Tempo rauszunehmen, was tatsächlich in diesem Hochgeschwindigkeitstischtennis unglaublich schwierig ist, ein Spiel langsam zu machen. Ja, es ist tatsächlich so, dass sie Tischtennis auch mit ein paar neuen Schlägen bereichert. Ja, und ich glaube, das ist alles etwas gewesen, was das Trainerteam so nicht so hundertprozentig einordnen konnte, weil die meisten, mit wenigen Ausnahmen, die eben lange Noppen oder Anti spielen, die sind technisch nicht gut. Sabine ist technisch wirklich gut aufgebaut und hat jetzt mit dem Anti vor allem die Art und Weise, wie sie spielt, dieses extreme Drehen, dieses Rückschlagverhalten, auch im Doppel, diese Möglichkeit eben dann dieses UFO, was wie sie es immer nennt, zu spielen, wo sie dann quasi mit Rückhand, so Danny Seamiller, die etwas Älteren von uns werden das, oder Eric Boggen werden das noch sehen, wo sie dann eben auf der Rückhandseite quasi mit dem Vorhandbelag spielt und dann quasi, ja, sie sagt immer UFO dazu, diesen Ball spielt. Das sind einfach Dinge, da merkt man, wie viel Spaß ihr das macht. Und tatsächlich ist es, das hat sie vorher eben dann gesagt, Mensch, mir langt nicht das, was ich spiele. Ich möchte einen großen Schritt machen. Und einen großen Schritt bedeutet, ich gehe das Risiko ein, dass es vielleicht nicht klappt mit dem Anti. Und da muss ich sagen, ich freue mich sehr, dass ich mich da ein Stück weit getäuscht habe, dass ich skeptisch war. Und jetzt muss ich sagen, die Art und Weise, wie sie mit dem Anti spielt, da hat sie Tischtennis quasi neu erfunden. Und da kann ich nur sagen, Respekt und Hut ab.
Ja, und ich hoffe, da gibt es nicht so viel Nachahmer, aber es wird nicht so einfach sein, ne? Also, und vor allem, was auch spannend, also erstmal finde ich ja spannend, was wir jetzt für eine Mannschaft haben bei den Damen. Wir haben eine Abwehrspielerin, wir haben eine Linkshänderin, wir haben eine Antispielerin, wir haben mit Nina eine unfassbare Allrounderin, wir haben eine Penholder-Spielerin mit Nana, wir haben mit Johan eine mit Vorhand Norpe. Also wir haben eigentlich alle Spielsysteme jetzt in unserer Mannschaft und die Tammy, wenn die jetzt bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft anreist, die kann je nach Gegner, kann die eine materialspezifische Waffe einsetzen. Das ist schon witzig, oder? Also das, ja, das ist so eine Vielfalt zu haben.
Die Kehrseite der Medaille ist, wenn du immer dann Einspielpartner suchen musst, um sich gegenseitig einzuspielen. Das ist immer so ein bisschen herausfordernd.
Ja, aber gut, ich sehe immer so, die Sabine kann ja jetzt auch noch glatt auf der Rückhand mal zum Einspiel nehmen. Und auch für Doppel zum Beispiel ist das ja auch Wahnsinn, oder?
Absolut. Ja, also ist wirklich viele Möglichkeiten, viele Luxus-Herausforderungen, die dann Tami hat. Und ja, ich find's einfach total spannend und normal. Es gibt ja einige mit Akula oder Monika Batra oder derjenige, der vielleicht am nächsten in der Situation dran ist, ist Mladenovic, der eben schon auch beidseitig machen kann, dass er eben dreht, dass er eben Druck macht, dass er eben auch mal mit Rückhandtopspin spielt, all diese Sachen. Aber Sabine ist wirklich die einzige im Welttischtennis bislang, die diese Kombi hat, dann zu drehen und trotzdem mit beiden Seiten auf einem unglaublich hohen Niveau mit glatt zu spielen, ja, und dann einfach mit anderen Rückschlägen, mit dem Ball eben mal rauszunehmen, vielleicht auch mal mit dem Abwehrball zu agieren. Ja, total, total spannend. Natürlich muss man abwarten, die Gegnerinnen werden sich ein bisschen drauf einstellen, alles, was dazukommt. Aber im Augenblick zeigt eben die Art und Weise, wie Sabine spielt, glaube ich, ist auch noch längst nicht am Ende angekommen. Da ist schon noch auch einiges, was sie sich eben überlegen muss. Und wir als Trainerteam müssen da natürlich auch ein bisschen mitwachsen.
Ja, also das bleibt auch spannend. Ich meine, klar, die stellen sich auch ein bisschen drauf ein, aber Sabine hat da, glaube ich, auch noch unfassbar, ich meine, die hat 25 Jahre in Anführungsstrichen normales Tischtennis gespielt und hat deswegen ja auch diese unfassbare Grundausbildung und klebt sich jetzt dann so ein Belag auf die Rückhand. So einen ekligen, hätte ich fast gesagt. Also das ist, ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. total spannende Story, die uns wahrscheinlich auch im Podcast noch ein bisschen verfolgen wird. Vielleicht auch bis oder sicher auch bis Los Angeles, könnte ich mir vorstellen. Da öffnen sich ja dann auch bei den Damen ganz neue Wege
natürlich,
und irgendwie bei den Herren. Und plötzlich Sabine, die vielleicht jetzt nach Paris gedacht hat, boah, das war vielleicht meine letzte Chance, jetzt kriegt sie vielleicht noch, ich meine, mit so einem Spielstil kann man vielleicht auch die Karriere insgesamt noch ein bisschen extenden sozusagen. Also nicht nur irgendwie sagen, okay, Sabine ist jetzt so physisch, die wird irgendwann, sondern das ist ja jetzt auch perspektivisch, auch für euch in der sportlichen Leitung ist das ja auch ein Segen, ja. Das ist, also ich find's total spannend und jetzt mal kurz noch nicht nur über Olympia zu reden, es steht ja auch die Europameisterschaft vor der Tür. Warte mal, ich kurz 12. bis 19. Oktober, glaube ich, in
Fredar
in Kroatien. Nominierung, wolltest du doch einen Podcast bekannt geben, oder?
Ja, genau, fast. Wir spielen bei den Europameisterschaften. Vielen Dank.
Ja, 5 Leute, oder?
Ja, ja.
Oh Mann, ey.
Wird noch einen Augenblick dauern. Aber tatsächlich wollen wir natürlich
Anfang Oktober wahrscheinlich dann irgendwann.
Genau, ne? wir wollen die Europameisterschaften natürlich auch nutzen, um anzugreifen. Das ist gar keine Frage.
Ja, und die werden ja auch immer interessanter mit den Schweden, mit den Franzosen, bei den Herren, bei den
absolut.
Damen sowieso. Ewige Rivalität mit Rumänien, auch die Franzosen da ja mittlerweile viel aufgeholt. Also da gibt es auch, das wird sicher spannend, wenn die Teams da auch in voller Kapelle kommen werden, wovon ich ausgehe. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob wir davor nochmal einen Podcast machen, wahrscheinlich eher nicht, aber das werden wir dann im nächsten auf jeden Fall besprechen. Richard, was haben wir noch? Wir sind schon wieder über eine Stunde hier. Mehr als eine Stunde, Stunde 5 oder so. Was hatten die Zuhörer noch für Themen? Digitale Zählgeräte. Wurden jetzt quasi, der DTDB hat da jetzt sozusagen eine Vereinbarung getroffen mit der Firma Arteco und MyTischTennis, aber ich bin da nicht so gut im Thema, muss ich sagen.
Ja.
Weißt du, was sich da jetzt einfach gesagt verändern wird in der Zukunft? Also es werden, glaube ich, alle Bundesveranstaltungen werden quasi nicht mehr mit der alten Klappzähler gemacht, sondern
also es geht ganz tief möchte ich jetzt auch gar nicht anfangen, weil das ich da auch nicht so hundertprozentig wasserdicht in allen Bereichen bin. Also letztendlich ist die Idee, dass man sagt, hier digitales Zählgerät möglicherweise auch zu überlegen, da wird dann gleich das eingeblendet für Streaming, wie steht. Also es ist einfach ein Schritt in der Digitalisierung, der uns sicherlich weiterbringen wird. Und es ist einfach schon so, ein klassisches digitales Zählgerät hatten wir schon vor vielen, vielen Jahren. Wichtig ist einfach jetzt, wie kompatibel sind jetzt diese verschiedenen Teilbereiche. Und da sind wir eben jetzt quasi dran. Und sag mal, man muss sich das so vorstellen, dass man dann vielleicht direkt die Rückmeldung in den digitalen Spielbericht hat, dass man die Rückmeldung für Streamingdienste hat, all solche Sachen, diese Möglichkeiten würden sich, wenn es alles optimal läuft, dann eben ergeben. Deswegen ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Sehr gut. Dann hat man noch, auch ein spannendes Thema, da kannst du vielleicht mal, du kennst sicherlich den aktuellen Stand, ohne das zu werten. Es wurde ja im Rahmen der Weltmeisterschaften in Katar, wurde ja auch ein neuer ITTF-Präsident gewählt, beziehungsweise waren die Präsidentschaftswahlen zwischen Petra Sörling, die es ja jetzt schon war in der letzten Legislaturperiode, und Khalid Al-Mohannadi vom katarischen Tischtennisverband. Und das war ein sehr enges Rennen damals, das nur entschieden wurde aufgrund von Online-Stimmen, die vergeben wurden. Und da gab es zumindest aus der Sicht der Herausforderer des Kataris ein paar Unstimmigkeiten, die dann zu so einem kleinen Eklat geführt hat. Ich glaube, der eine oder andere hat es gesehen, dass das dann abgebrochen wurde. Ich meine jetzt gelesen zu haben, dass zumindest die ITTF-gerichtliche Instanz das jetzt alles bestätigt hat, also die Wahl von Petra Sörling. Was ist da so dein aktueller Stand?
Genau, also dass die Wahl eben korrekt gewesen ist, ja, und dass Petra Sörling Präsidentin ist und bleibt, ja. Spannend ist jetzt einfach, dass Status quo im Augenblick natürlich eine Präsidentin alleine auch nicht unbedingt alles entscheiden kann, sondern die braucht ja ihr Board. Und das ist tatsächlich nicht gewählt worden. Also es muss im Prinzip jetzt schnellstmöglich dieses Board aufgestellt werden. Aber viel tiefer bin ich da auch nicht drin, als dass eben jetzt quasi schnellstmöglich jetzt das Ganze wieder handlungsfähig gestellt werden muss. Ich denke, wichtig war jetzt zunächst mal festzuhalten, dass die Wahl korrekt war. Ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch weitere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel beim KAS irgendwelche Ansprüche zu erheben. Das muss man jetzt alles nochmal sehen. Aber wichtig ist einfach, dass man jetzt wieder vorankommt, dass man sagt, hier, wir haben ein Board, jetzt wollen wir gemeinsam probieren, ein paar Dinge wieder anzuschieben. Es hat schon, viele, die dabei waren, haben schon gesagt, okay, das war eine ganz komische, schwierige Situation für alle Beteiligten. Und wichtig ist, dass man jetzt eben sagt, Petra ist Präsidentin und jetzt muss das Board eben nachziehen und gewählt werden, damit man eben wieder eben aktiv werden kann.
Ja, die gute alte Sportpolitik. Da geht es mal wieder nicht wirklich um den Sport, sondern nur um Macht und alles Mögliche. Es ist wirklich teilweise, ich finde es unangenehm, aber ich bin auch mal gespannt, ob die dann versuchen, um die nächsten Instanzen zu gehen. Ich meine, im Endeffekt kannst du ja da bis vor den Kass ziehen und so weiter und so fort.
Genau.
Also auch das ein eher unangenehmes Thema, das jetzt den Deutschen Tischtennisbund nicht so berührt, aber natürlich dadurch, dass der Weltverband ist, natürlich auch grundsätzlich auf das allgemeine Tischtennisgeschehen dann schon Auswirkungen haben kann.
Ja.
Aber ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Richard, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das WTT Champions in Frankfurt schon wieder langsam vor der Tür steht. War da schon Meldefrist? Ist bald, ne?
Aber nee, ist bald. Du musst davon ausgehen, immer 4 Wochen vorher hast du den Cut. Das heißt, es wird so um die Europameisterschaften sein, kurz vor den Europameisterschaften sein. Ne? Also Europameisterschaften, wir haben es gesagt, 12. Oktober. Also die Meldung wird dann sein Anfang Oktober. Dann wird es sicherlich auch noch um die Wildcards gehen, so ein bisschen, aber das wird noch ein paar Tage jetzt dauern.
So, aber was man glaube ich schon sagen kann, bei den Herren haben wir zumindest Franz, Dang und Ben es sicher dabei über die Weltrangliste, da wird sich nicht mehr viel ändern. Dima weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Genau, also man müsste jetzt nochmal reingucken, solange du in den ersten 30 bist, bist du erstmal fein.
Genau.
Ich muss gucken, ob in der Oktoberrangliste da bei Dimitri noch ein bisschen was passiert, aber er hat auch eine realistische Chance.
Genau, muss auch sagen, dass noch nicht alle mitspielen, auch jetzt gerade dadurch, dass das ein bisschen gelockert wurde. Bei den Damen wären es dann, glaube ich, Ding und Sabine, die sicher dabei sind. Dann hat DTTB noch jeweils eine Wildcard, die sie auf jeden Fall selbst vergeben dürfen. Dann gibt es noch eine von WTT, wo man ja zumindest auch noch Hoffnung haben kann, dass im letzten Jahr war es jetzt nicht so, aber dass da vielleicht noch eine an einen deutschen Spieler oder deutsche Spielerin rausgeht. Also es werden auf jeden Fall nicht nur die internationalen Topstars dabei sein, sondern auch jede Menge deutsche Teilnehmer. Und so wie es gerade läuft, vielleicht auch mit Ambitionen. Die letzten beiden Jahre war, glaube ich, Viertelfinale das Beste, was wir erreicht hatten. Ich glaube, mit Rick letztes Jahr. Und 4. bis 9. November Tickets gibt es schon. Volunteers werden, glaube ich, auch noch ein paar gesucht. Wir werden es nochmal verlinken in den Shownotes. Tickets gibt es auf jeden Fall bei Reservix, auch auf tischtennis.de überall verlinkt. Also wer da Interesse hat, wird es schnell finden. EM hatte ich schon gesagt, 12. bis 19. Oktober in Zadar, Kroatien. Das ist eine Team-EM, das ist auch immer spannend. Du wirst vor Ort sein und vielleicht machen wir auch mal einen kurzen Call oder so, können wir mal gucken. Ansonsten, was habe ich noch? Die Timo Boll-Doku, an der Richard auch großen Anteil gehabt hat als Zeitzeuge, hätte ich fast gesagt. Er ist jemand, der ihn ja auch wirklich 25 Jahre verfolgt hat. Wir haben das Thema jetzt nicht weiter angeschnitten mit Timo Boll, aber er hatte ja eine sehr emotionale, vielleicht kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, recht emotionalen Abschied am 15. Juni beim TTBL-Finale, wo er fast nochmal Hugo Calderano geknackt hat, 5-1 im fünften Satz geführt, 9-9. Ja. Dann hätte es vielleicht sogar mit dem Titel noch gereicht, mit Düsseldorf am Ende TTF Liebe Ochsenhausen gewonnen. Du hast das Ganze kommentiert. Wie hast du es erlebt? Vielleicht ein paar Sätze dazu.
Das wären mehr als zwei Sätze, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also man muss sich das so vorstellen, für die nicht da gewesen sind oder sich das nicht vor Ort oder direkt im Stream anschauen konnten. Also die ersten Standing Ovations, die gab es ja, als Timo vorgestellt wurde und die 5000 Zuschauer sind alle sofort aufgestanden. Also da ging es das erste Mal wirklich Gänsehaut, auch für mich. Hat dann eben gesehen, wir hatten vorher von Fan Zhendong gesprochen, als ich angereist bin zu dem Finale, dass ich ja da auch kommentieren durfte, bin ich im Stau gestanden, weil alle wollten zu der Halle. Und das zeigt eben, was für eine große Sportpersönlichkeit Timo eben ist. Und danach auch eben diese emotionale Verabschiedung nochmal, hat aus Düsseldorfer Sicht nicht ganz gelangt, ja. aus Ochsenhausen-Sicht, die waren, ich sag mal, deutscher Meister geworden. Und ich glaube, trotzdem haben sie diese absolute große Wertschätzung Timo gegenüber gebracht, dass sie sagen, ja, wir sind hier deutscher Meister geworden, aber genauso wichtig ist heute die Verabschiedung des größten Tischtennisspielers, den Deutschland hervorgebracht hat. Also es war eine mega emotionale Geschichte. Ich weiß nicht, ob das so im Nachgang als Real Life irgendwo rüberkommt, aber ich glaube, alle, die dort gewesen sind, die haben entweder Gänsehaut gehabt oder vielleicht sogar eine kleine Träne verdrückt.
Genau, und also ich glaube, am besten kommt es rüber tatsächlich in der Doku. Die gibt es jetzt auch, also der Doku von Dein, die gibt es jetzt sowohl auf der Plattform von Dein, die gibt es auch kostenlos auf YouTube mittlerweile alle Folgen, die gibt es auch in der ARD Mediathek alle Folgen, und ich glaube, sie läuft Montagabend sogar tatsächlich beim Hessischen Rundfunk. Ich glaube, heute läuft Folge 3 um 22.15 Uhr, also Richard ist auch im TV bekannt, und du hast, glaube ich, auch in der Doku ganz schön gesagt, und ich glaube, auch Dirk kommt auch drin vor, Dirk Nowitzki, den haben wir auch noch interviewt nach dem Finale abends bei der Party. Du hast gesagt, vielleicht gehört das, dieses Unkomplette so ein bisschen zu so einer Karriere, zu so einer Legende dazu. Ich glaube, du hast Ivan Lendl und Wimbledon als Vergleich genannt, der nie Wimbledon gewonnen hat. Oder was, Ivan Lendl, ich glaube?
Ja, Ivan Lendl, also wahrscheinlich, du spielst auf die fehlende, in Anführungszeichen, fehlende Einzelmedaille bei Olympia an, ne?
Genau, oder halt, dass man dann eben das auch nicht gewinnt. Wobei Timo auch selber gesagt hat, direkt nach dem Spiel, so nach dem Motto, Gott sei Dank habe ich gegen den nicht gewonnen, gegen den Hugo, sonst hätte ich ja noch weiterspielen müssen, wenn ich immer noch gegen die Besten der Besten gewinnen kann. Und wie du schon gesagt hast, auch bei 9-9, wie dann alle nochmal hochgegangen sind. Die eine oder andere Nuance hat leider gefehlt, dass sie das noch gewonnen haben. Was heißt leider, für Ochsenhausen natürlich ein toller Erfolg. Auch für die war das ja auch sehr emotional mit den Abgängen von Gosi und Calderano. Aber klar, das jetzt nochmal so ein bisschen abgerundet, aber alles in allem wird es nicht das sein, worüber man in Timos Karriere sprechen wird, das letzte Finale, sondern alles, all sein Vermächtnis, was noch da draußen rum passiert ist. Und ja, schau mal rein in die Doku, verlinken wir auch. Und ansonsten, wie immer, meldet euch gerne via Instagram oder an podcast@tischtennis.de. Und Richard, du musst jetzt nochmal nach Frankfurt ins DTCB-Generalsekretariat.
Absolut, genau.
Business machen.
Und wir haben heute noch eine längere Sitzung mit dem Ausschuss für Leistungssport.
Oh, was sind die Hauptthemen dort? Darf man das
ja
sagen?
Also der Ausschuss für Leistungssport, da sind ja verschiedene Bereiche. Da geht es um Ranglisten, da geht es um Schiedsrichter, da geht es um Seniorensport, da geht es um Erwachsenensport, da geht es um Erfurt. Also viele, viele, viele Themen. Nicht alle leistungssportaffin, aber einige dann doch. Also insofern so ein bunter Themenmix, indem wir uns heute da 3 Stunden entlanghangeln.
Und ihr vertragt euch dann oder läuft es dann so wie bei der ITTF beim AGM?
Nein, nein, nein. Also wir vertragen uns dann. Das sind ja dann auch, weißt du, als Verband muss man auch entsprechend Fristen einhalten, wenn es um Anträge geht. Manchmal sind es nur formale Anträge. Manchmal sind es dann auch tiefere Anträge. Wann werden die gestellt? Wer stellt die? Also das sind so diese kleinen Dinge im Hintergrund, die aber auch sein müssen.
Genau. Und du als Tischtennis-Lichtgestalt, dir essen sie eh alle aus der Hand, das weiß ich.
Benedikt,
ja,
dafür feiere ich dich.
Insofern wünsche ich dir viel Spaß, schöne Grüße und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.